Liebe Gemeinde, am Israelsonntag denken wir daran, was wir als christliche Gemeinde Israel verdanken. Das war nicht immer so. Klassischer Bibeltext für den Israelsonntag war bisher Jesu prophetische Klage über Jerusalem. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte Jesus über sie und sprach: Wenn auch doch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient, nun aber ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen, werden dich dem Erdboden gleich machen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Man hat üblicherweise diese Worte Jesu als Gerichtsankündigung gelesen, weil Jesus vom Großteil seines Volkes und Jerusalems abgelehnt wird, werden Stadt und Tempel zerstört werden, wie dies dann im Jahr 70, also 40 Jahre nach Jesus, durch die Römer geschah. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels werden dann als göttliche Strafe für die Ablehnung Jesu angesehen. Über Jahrhunderte hin wurde die Zerstörung Jerusalems als Strafe Gottes für die Ablehnung Jesu als Messias und seine Kreuzigung gepredigt. Dies Geschichtsbild hat verheerende Wirkungen gehabt. Und so ist es zu begrüßen, dass seit diesem Jahr die Predigtordnung der evangelischen Kirchen in Deutschland diesen Text nicht mehr als Predigttext für den Israelsonntag vorsieht, sondern stattdessen den Abschnitt mit der Frage nach dem höchsten Gebot. Und doch wird etwas fehlen. Jesu weinen über Jerusalem. Jesus hatte einen triumphalen Einzug in Jerusalem erlebt und das Erste, was er tut, ist, dass er weint. Er nimmt gewissermaßen das Weinen vorweg, das Rom anrichten wird, wenn sie dich, Jerusalem, dem Erdboden gleich machen werden, zusammen mit deinen Kindern. Jesus stimmt ein in dieses Weinen, das bis heute an der Klagemauer ertönt, besonders am Tag des Gedenkens der Tempelzerstörung, die jedes Jahr auch im August ist, dieses Jahr am 11. August. Der weinende Jesus vergießt seine Tränen um des Friedens willen, der damals wie heute so fern ist. Nicht Drohungen, wie man das immer gedeutet hat, stößt Jesus gegen Jerusalem aus, sondern er weint. Wir sind mit Jesus in Jerusalem. Ich sagte vorhin schon, nach den ersten drei Evangelisten ist Jesus ein einziges Mal für eine Woche in Jerusalem, die mit seiner Kreuzigung, seinem Tod und seiner Auferstehung endet. In dieser Woche erlebt er harte Auseinandersetzungen. Die geballte Gelehrsamkeit und Scharfsinnigkeit der Jerusalemer Theologen trifft dort auf ihn. Hochpriesterliche Tempeltheologen, Schriftgelehrte, Pharisäer, Sadduzäer. Unser Predigttext voraus geht eine konstruierte Frage der Sadduzäer zur Ehegemeinschaft nach der Auferstehung. Nach dem fünften Buch Mose ist der Bruder des Mannes einer Frau, deren Ehe kinderlos geblieben ist, verpflichtet, seine Schwägerin zu heiraten, in der Hoffnung, dass dann aus dieser Ehe Kinder hervorgehen würden. Stirbt auch dieser Mann kinderlos, ist der Nächste dran. Und das wird nun theoretisch an 7 Brüdern durchkonjugiert, die alle kinderlos sterben. Zuletzt stirbt die Frau. Und nun die Frage, wessen Frau wird sie in der Auferstehung der Toten sein? Sie war ja mit allen 7 Männern verheiratet. Und Jesus antwortet, wenn sie von den Toten auferstehen, werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Und darin schließt sich unser Predigttext an. Einer der Schriftgelehrten tritt zu ihm, der zugehört hatte, so lautet unser Bibeltext, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass Jesus ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzer Seele, von ganzem Verstand und mit aller deiner Kraft. Das andere Gebot ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es sind keine Gebote größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu Jesus, ja, Lehrer, du hast recht, er ist einer und ist kein anderer aus ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Verstand und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Die Frage nach dem höchsten Gebot ergab sich schon aus der Vielzahl der Gebote, die in den 5 Büchern Mose oder wie Juden sagen, in der Tora, der Weisung, stehen. Die rabbinischen Gelehrten haben 613 Gebote und Verbote gezählt. 248 Gebote entsprechend der Zahl, angenommenen Zahl der menschlichen Glieder, 365 Verbote nach der Zahl der Tage des Jahres. Dabei hat man durchaus unterschieden zwischen schweren und leichten Geboten. Das heißt aber nicht, dass man die leichten Gebote vernachlässigen konnte und sich nur den schweren, die unter anderem Lebensgefahr brachten, zuwenden sollte. Sie alle waren gleich und verbindlich. Es wird erläutert an dem Beispiel des Gebots des Elternehrens aus den 10 Geboten und einem Fall des Tierschutzes. Es gibt in der Tora nur 2 Gebote mit der Verheißung, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben will, beziehungsweise auf dass dir's wohlgehe und du lange lebst. Nämlich beim Gebot des Elternehrens in den 10 Geboten. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr dein Gott geben wird. Und in dem Gebot des Vogelschutzes. Wer aus einem Vogelnest Jungvögel zur Speise nimmt, muss die Vogelmutter fliegen lassen, darf sie nicht also auch fangen, auf dass dir's wohlgehe und du lange lebst. Das Größte, das Ehren der Eltern, und das Kleinste, den Vogel fliegen lassen, sind also gleich. Daneben gibt es die Frage, ob es ein Gebot gibt, in dem alle anderen Gebote zusammengefasst sind. Eine Geschichte, die von zwei jüdischen Lehrern eine Generation vor Jesus spielt, kann dies erläutern. Ein Heide kommt zu dem strengen Lehrer Schamai mit der Bitte: Ich will zum Judentum übertreten, wenn du mich das Judentum lehren kannst, solange ich auf einem Bein stehen kann. Der nimmt einen Stock und jagt ihn davon. Er geht zu einem anderen Lehrer, dem freundlichen, milden Hillel, und stellt ihm dieselbe Frage. Ich will zum Judentum übertreten, wenn du mich lehren kannst, die ganze Tora, die ganzen 5 Bücher Mose, in der Zeit, in der ich auf einem Bein stehen kann. Er nimmt ihn auf und sagt ihm: Was dir verhasst ist, tu auch deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora. Was dir verhasst ist, tu auch deinem Nächsten nicht. Alles andere ist Auslegung, geh hin und lerne. Wir haben dieselbe Wort in Volksmund mit den Worten: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Es ist dies die sogenannte goldene Regel. Jesus wird in der Bergpredigt auch die goldene Regel lehren, aber in einer spezifischen Form. Darauf werden wir zurückkommen. Und nun zur Frage des Schriftgelehrten nach dem größten, dem wichtigsten Gebot. Dies beantwortet Jesus nicht mit der goldenen Regel, auch nicht sogleich mit dem sogenannten Doppelgebot der Liebe, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, sondern mit dem Grundbekenntnis des Judentums. Und wir haben es in der Schriftlesung gehört: Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einziger Herr oder ist Herr allein. Alles Reden und Handeln gegenüber Gott und den Menschen hat nur einen Ausgangspunkt und Bezugspunkt, den einen Gott. Es ist der Gott Israels, den Jesus lehrte. Wer diesen Gott als einzigen bekennt und hat, braucht keine anderen Götter und wird auch keinen Menschen vergöttlichen. Darum ist der Bezug auf diesen Gott das Erste und Wichtigste. Und darauf beruht alles andere, auch dann das Verhältnis zum Nächsten. Was aber heißt Gott lieben? Es erschließt sich, wenn wir dem Wortlaut folgen: Gott lieben von ganzem Herzen. Das Herz ist im biblischen Denken nicht der Ort der Gefühle, sondern des Denkens, des Wollens und des Entscheidens. Gott lieben von ganzer Seele. Seele steht hier für Leben. Mit deinem ganzen Leben, mit allem, was dein Leben ausmacht, alles, was du bist. Oder wir können es auch gewissermaßen lautmalend nachmachen: mit jedem Atemzug. Denn dahinter steht ein hebräisches Wort, das auch den Atem bedeutet. Mit all deinem Denken. Mit all deinem Denken. Auch dieses, unser Denken über Gott und die Welt, über Menschen und Dinge, soll von Liebe gekennzeichnet sein. Nicht Hass und Negativität soll unser Denken und Handeln bestimmen, sondern Liebe. Und schließlich Gott lieben mit all deiner Kraft. Das fasst alles zusammen. Unsere ganze Existenz soll auf diesen einen Gott und Herrn ausgerichtet sein, dem wir alles verdanken. Denn unsere Liebe zu Gott hat als Grundlage und Ermöglichung die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und darum hat das Gebot der Liebe zu Gott die eine Grundlage, die Liebe Gottes zu den Menschen. Das ist in dem Höre Israel. Unser Gott ist einer. Diese Liebe zu Gott macht unser Leben reich und gibt ihm einen Bezugs- und Zielpunkt. Sie schafft auch den Raum für unser Verhältnis zu den Mitmenschen, den Guten und den Bösen. Sie kann aber auch im Gehorsam zu dem Geboten in Grenzsituationen und zu Grenzsituationen führen. Über den großen jüdischen Lehrer Rabbi Akiva im ersten Drittel des zweiten Jahrhunderts nach Christus wird berichtet. Der römische Kaiser hat den Juden verboten, die 5 Bücher Mose zu lesen und zu lehren und zu studieren. Was macht der Rabbi? Er lehrt öffentlich die 5 Bücher Mose, die Tora. Er wird zum Tode verurteilt und grausam gefoltert. Als die Gebetszeit gekommen ist, in der Juden das Grundbekenntnis ihres Glaubens, das Höre Israel, sprechen, spricht er es und lächelt. Auf die erstaunte Frage des Folterers, alter Mann, wie kannst du bei deinen Schmerzen lächeln, antwortet er, ich habe Gott mein Leben lang mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Kraft geliebt und mich gefragt, was es bedeutet, Gott mit seiner ganzen Seele zu lieben. Jetzt, wo ich meine Seele hingebe und die Stunde gekommen ist, das Höre Israel zu sprechen, mit dem Gebot, Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aller Kraft zu lieben, sollte ich da nicht lächeln, da ich dieses Gebot von ganzer Seele nun erfülle? Als er das sprach, verließ ihn seine Seele und starb. Das zweite Gebot, fährt Jesus fort, ist dieses: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wir haben den Anfang davon in der zweiten Schriftlesung, in der neutestamentlichen Schriftlesung gehört, deinen Nächsten lieben. Und Jesus fügt hinzu, es gibt kein Gebot, das größer ist als diese beiden, Gottes- und Nächstenliebe. Im Lukasevangelium wird die Frage nach dem größten Gebot von Jesus auf dieselbe Weise beantwortet wie in unserer Erzählung, aber der Fragesteller schließt die berechtigte und viel verhandelte Frage an, wer ist mein Nächster? Ist mein Nächster begrenzt auf meine Familie? Sind die Nächsten die, wie wir sagen würden, die Geschwister in der Gemeinde? Oder geht es darüber hinaus? Und wo endet es? Jesus lässt sich auf diese Fragestellung überhaupt nicht ein, sondern erzählt die Geschichte von dem überfallenen und ausgeraubten Juden auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho, von dem vorbeikommenden Priester und Leviten, die den Überfallenen in seinen Verletzungen liegen lassen, dem aber ein Bewohner Samarias, ein Samariter, der ebenfalls vorbeikommt, mit denen Juden verfeindet waren, dieser hilft ihm und lässt ihm alle erdenkliche Fürsorge angedeihen. Auf die Frage, wer ist mein Nächster, antwortet Jesus also, werde du für einen anderen Nächster. Werde du für einen anderen Nächster. Die Nächsten also zu lieben, wie man sich selbst tut, wie man sich selbst Gutes tut und sich um sich kümmert und Fürsorge übt, so lässt sich das vom griechischen Text her verstehen. Oft wird dann auch aus dem den Nächsten lieben wie sich selbst eine Predigt darüber, dass man sich selbst lieben soll, denn nur wer sich selbst liebe, könne auch andere lieben. Daran ist sicher ein Körnchen Wahrheit. Aber das ist nicht immer wahr. Wir alle kennen Menschen, die nur sich selbst lieben. Der hebräische Text von 3. Mose lautet richtig übersetzt, aber so: Du sollst deinen Nächsten lieben. Er ist wie du. Damit ist die Frage, wer ist mein Nächster, bedeutungslos geworden. Jeder Mensch ist wie du. Jesus hat dies erfasst, indem er die Frage, wer ist mein Nächster, mit der Aufforderung beantwortet, werde du Nächster. Es klingt auch an, wenn Jesus die goldene Regel nicht in der üblichen, uns vertrauten Weise nennt, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu, sondern positiv gewendet. Alles nun, was ihr wollt, dass es die Menschen euch tun sollen, das tut ihnen zuerst. Unser Tun gegenüber anderen soll allem erwarteten Tun anderer vorausgehen. Es geht also nicht um Gegenseitigkeit, sondern um bedingungsloses Liebeshandeln. Jesus hat dies noch weiter zugespitzt, indem er das Gebot, den Nächsten zu lieben, vollständig entgrenzt. Das Gebot beinhaltet nicht allein den freundlichen Nachbarn, sondern auch den Feind. Liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, haben wir in der neutestamentlichen Schriftlesung gehört. Als Vorbild dafür verweist Jesus auf Gottes ungeteilte Fürsorge für die Menschen. Denn er, Gott, lässt seine Sonne ja aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott selbst übt Feindesliebe, wenn er seine Wohltaten nicht nur den Guten und Gerechten zukommen lässt, sondern auch den Bösen und Ungerechten. Und so werdet Nachahmer Gottes. Das tut, was Gott euch vormacht. So könnt auch ihr handeln. Als Jesus dem Schriftgelehrten auf seine Frage nach dem höchsten Gebot mit diesem Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe antwortete, stimmt dieser völlig zu. Gut, Lehrer, du hast die Wahrheit gesagt. Und dann wiederholt er Jesu Antwort und fügt hinzu, das Lieben Gottes und das Lieben des Nächsten, das ist mehr als alle Brand- und Schlachtopfer, alles, was dort im Tempel geschieht. Hören wir es recht, Gottes und Nächstenliebe sind mehr als alle Opfer, auch alle Opfer, die wir bringen können. Und das haben schon die Propheten des Alten Testaments gesagt. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, lesen wir bei Hosea als Gottes Wort. Du bist nicht fern vom Reich Gottes, antwortet ihm Jesus. Das heißt, du bist ganz nah am Reich Gottes. Das sagt Jesus zu dem Schriftgelehrten. Wenn Jesus dies zu dem jüdischen Schriftgelehrten sagt, warum sollten wir das nicht auch zu unseren jüdischen Schwestern und Brüdern sagen, die wie wir eben auch noch nicht im Reich Gottes sind, aber nicht fern. Was hat das mit dem Israelsonntag zu tun? Wir sagten am Anfang, dass wir am Israelsonntag daran denken, was wir als christliche Gemeinde Israel verdanken. Unser Predigttext führte uns direkt dort hinein, auf die Frage nach dem höchsten Prinzip unseres Handelns wird uns die Heilige Schrift zitiert. Und es werden zwei Schriftworte zusammengestellt. Gott lieben und den Nächsten lieben. Und beides hat die Begründung in dem einen Gott und dessen Liebe zu den Menschen. Das haben uns Israel und der Jude Jesus von Nazareth gelehrt. An früheren Israelsonntagen betete man um die Bekehrung der Juden und sang, ja, wecke doch auch Israel bald auf. Heute müssen wir eher singen, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, damit wir ernst machen mit dem, was Jesus uns lehrte. Wir beugen uns vor der Schuld, dass wir es als Christen über zwei Jahrtausende an Liebe für Juden haben fehlen lassen. Und dass wir Deutsche zu den größten Verbrechern an unseren jüdischen Schwestern und Brüdern im 20. Jahrhundert geworden sind. Dass Liebe mehr ist als Opfer, die Liebe zu Gott und zu jedem Menschen. Jede und jeder wird das für sich durchbuchstabieren müssen und für andere Nächste und Nächster werden, weil Jesus uns Bruder und Gott uns durch ihn Vater geworden ist. In Jesu Liebe und in des Vaters Liebe ist unser Gelingen und unser Versagen in der Liebe aufgehoben. Amen.